Ja, danke nochmal für diese tolle Mischung an Musik. Und ich glaube, ursprünglich zusammengestellt haben das eigentlich Hikon und Soyoung, die leider erkrankt sind und ihr seid eingesprungen. Und ich fand, das war eine tolle Mischung von, ja, so den besten Songs von früher, kann man sagen. Und ein bisschen was Aktuelles war auch mit dabei. Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin der Christoph Müller, die meisten kennen mich ja. Und die, die mich noch nicht kennen, die lernen mich jetzt heute kennen. Ich erzähle euch mal von meinem Arbeitszimmer. In meinem Arbeitszimmer, da liegt im Moment viel Kram auf dem Schreibtisch und wenn endlich die Sommerferien da sind, kann ich da ein bisschen Ordnung schaffen. Und wenn es mir dann manchmal zu viel wird, dann steige ich auf mein Rudergerät. Weil bei mir im Arbeitszimmer, da gibt es ein Rudergerät, das kann man ganz praktisch wie so ein Bügelbrett quasi an die Wand lehnen und wenn ich das dann mal brauche und mir alles zu viel wird, dann klappe ich das einfach runter. Und dann kann ich da rudern und höher hängt ein Jahreskalender mit Bibelworten. Und so kann ich während des Ruderns mich auf so ein Bibelwort fokussieren und kann das dann einfach mal, je nach Lust und Laune, von der Länge her auf mich wirken lassen. Und das ist eine Form der stillen Zeit, die mir gut tut, weil ich auf der einen Seite in Bewegung bin, aber auch einen klaren Fokus habe auf Gottes Wort. Und ich merke, dass ich das sehr regelmäßig brauche, weil so im Verlauf eines Tages, da füllt sich der Kopf ja so mit einigen Dingen. Da sind Dinge, die mir Angst machen. Da sind Sachen, die mich total überfordern. Da sind Dinge, die mich wütend machen. Und ich merke, wie wichtig das ist, meinen Blick auf Gottes Zusagen zu lenken. Und in den vergangenen Wochen und ich würde sogar sagen Monaten hing da dieser Vers. Habe ich den einmal mitgebracht. Also die Bibelkundigen unter euch werden den kennen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, und jetzt war ich so ein paar Wochen dann auf dem Rudergerät immer mal wieder unterwegs und hatte diesen Vers vor Augen. Und dieser Vers hat was mit mir gemacht, aber ich habe festgestellt, es gibt immer wieder Tage und Phasen, da ist diese Freude gar nicht da. Und da merke ich, dass ich auch gar nicht diese Stärke habe, die mir das Wort Gottes verspricht. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre doch auch mal ein hochinteressantes Predigtthema, mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich, wenn die Freude, wenn die innere Stärke nicht da ist. Und dann kam auch die Anfrage von Dieter, ob ich nicht mal wieder predigen möchte. Da habe ich gesagt, jo, das machen wir. Und dann habe ich geguckt, welcher Predigttext ist denn dran für diesen Sonntag. Und dann habe ich den gelesen, der steht in Römer 8. Und ich bin der erste Vers hat mich direkt erwischt und der hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich lese euch den ersten Vers des Predigttextes aus Römer 8 einfach mal vor. Da heißt es, der Geist Gottes steht uns dabei, wo wir selbst unfähig sind. Das ist die aus der Basisbibelübersetzung und für die, die Lutherbibel im Ohr haben, da heißt es dann, der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Und das fand ich so interessant, da bin ich hängen geblieben und habe gedacht, hey, der Paulus geht erstmal davon aus, dass wir schwach sind. Das ist für Paulus erstmal so der Start, er geht erstmal von unserer Unfähigkeit aus, von unserer Schwachheit. Und ich habe das richtig in den vergangenen Wochen so gefeiert, diesen Vers, weil ich so gedacht habe, in der Welt, in der ich lebe, da habe ich den Eindruck, es geht erstmal darum, dass du stark bist, dass du leistungsfähig bist, dass du leistungsfähig bleibst. Und ich glaube, wir können auch sagen, es geht in dieser Welt darum, erfolgreich zu sein. Und es geht um Perfektion, es geht um Perfektionismus. Und da habe ich einfach so gemerkt, der Normalzustand, also in meinem Alltag ist zum Beispiel, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause, ich arbeite an der städtischen Gesamtschule Und für mich ist eigentlich so der Normalzustand an einem Tag, dass ich mehrere Situationen habe, wo ich überfordert bin, wo ich vielleicht auch frustriert bin, weil Dinge nicht so gelingen, wie ich sie mir vorgenommen habe. Und eigentlich ist für mich der Normalzustand, an meine Grenzen zu stoßen. Und das Tolle an diesem Vers ist, dass die Bibel uns sagt, Schwachheit ist für Gott überhaupt kein Problem, sondern in unserer Schwachheit und in unserer Unfähigkeit, die wir ja haben, die wir natürlich nicht gerne zeigen, aber die wir haben, liegt eine Riesenchance, Hilfe und Beistand vom lebendigen Geist Gottes zu bekommen. Der Geist Gottes ist meine Hilfe und mein Beistand. Und Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, und das wollen wir ja sein, so steht es ja auch auf unseren Programmheften, das Leben mit Jesus Christus entdecken, die vertrauen ja darauf, dass Gottes Geist hier ist, in unserer Mitte ist und das auch unabhängig von unseren Gefühlen. Also die Gefühle, die wir haben, unsere Emotionalität, haben ja schon für Gott eine Bedeutung, aber er kann ja unabhängig von unseren Gefühlen wirken, in jeder Minute, jetzt hier. Und das christliche Glaubensbekenntnis sagt ja, wir kommen von Christi Himmelfahrt am Donnerstag, dass Jesus jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Aber wir glauben, dass das, was Jesus gesagt hat, stimmt, dass Gott in seinem Geist gegenwärtig ist. Hier auf der Erde als Tröster und Beistand. Und ich möchte euch heute am Beispiel eines alten Textes aus dem Alten Testament gerne zeigen, anhand von Elia, möchte ich gerne zeigen, was Angst und Schwachheit mit einem Menschen macht und wie Gott darauf reagiert. Wie Gott mit Elias Schwachheit und wie Gott mit Elias Angst umgeht. Und dazu lese ich euch aus 1 Könige 19 die Verse 3 bis 5a erstmal. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er, Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Elia hat Angst. Hast du auch Angst? Habt ihr Angst? Wovor hast du Angst? Also wenn ich Angst habe, dann kann diese Angst in mir ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Ich nehme euch da so ein bisschen mal in mich mit hinein. Also es gibt so, ich habe bei mir so 4 Reaktionen festgestellt, wenn ich Angst in mir verspüre. Einmal kann es so sein, dass ich so mich gelähmt fühle, dass ich dann sehr schwergängig bin und mir das irgendwie schwerfällt, so den eigenen Antrieb zu haben. Es kann aber auch sein, dass ich direkt in so einen Angriffsmodus gehe, sage ich mal, und versuche, das Problem, was mir Angst macht, direkt irgendwie in den Griff zu bekommen, zu regeln, zu lösen. Dann wird viel telefoniert, dann wird geguckt, wie kann man das irgendwie hinbekommen, das Ganze so unter Kontrolle zu bringen. Angst kann bei mir aber auch Fluchtgefühle auslösen, dass ich so denke, okay, wie kann ich um die Situation vielleicht herumkommen? Kann ich diesem Gespräch, kann ich dieser Begegnung vielleicht auch irgendwie aus dem Weg gehen? Und die 4. Möglichkeit bei meiner Angst wäre noch, mich abzulenken. Dass ich irgendwas tue, mache, um meine innere Angst gar nicht anschauen zu müssen. Elia flüchtet. Elia hat sich entschieden zu flüchten bei seiner Angst. Und ich meine, seine Angst ist ja eine begründete Angst. Elia hat ja Angst davor, dass Menschen ihm etwas antun können. Gab auch eine Morddrohung, die er bekommen hat. Und diese Angst lässt ihn jetzt rennen. Zum einen so die Flucht, aber auch dieser Aktionismus. Er rennt jetzt in die Einsamkeit, in die Wüste hinein. Dorthin, wo scheinbar kein Leben mehr ist. Denn Leben, das will er ja nicht mehr. Er will ja nicht mehr leben. Es ist genug, sagt der Herr, nimm mir doch das Leben. Und als ich neulich bei meinen Schwiegereltern war, die haben so eine schöne Ferienwohnung, da ziehe ich mich manchmal dann so zurück und kann dann auch so ein bisschen Ruhe da finden. Und da habe ich noch einen anderen Text gelesen aus dem Jona-Buch und habe ich so gedacht, hey, welcher biblischer Autor hat jetzt von wem abgeschrieben, denn da habe ich bei Jona gelesen, der formuliert das nämlich fast exakt genauso, dass Jona auch sagt, jetzt ist es genug, Herr, lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Jona 4. Also diese totale Schwachheit, die das eigene Leben verneint, scheint ein biblisches Motiv zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere hat vielleicht noch eine andere biblische Figur vor Augen, der es auch so ging. Also wenn wir solche Erfahrungen im Alltag machen, ist das zumindest in der Bibel auch so zu finden. Elias Flucht aus Angst wird jetzt also zur Flucht aus dem eigenen Leben. Und wer flüchtet, der muss sich trennen. Wenn man das jetzt auch beobachtet mit den Flüchtlingen weltweit, wer flüchtet, muss sich trennen. Und Elia trennt sich auch. Er trennt sich A von Menschen, er trennt sich B von bekannten Wegen und er trennt sich C von seinem alten Denken. Denn was lässt er zurück? Als erstes seinen Diener. Seinen Knecht oder wörtlich seinen jungen Mann. Ja, warum er diesen Gehilfen, den er bei sich hat, zurücklässt, lesen wir in dem Bibeltext gar nicht. Nur das ist so die erste Trennung, die er auch vollzieht, dass er offenbar entscheidet und sagt, also den Gehilfen will ich jetzt nicht mehr an meiner Seite haben. Mir scheint es so zu sein, dass Elia wie in so einem Tunnel ist, in einem Tunnel der Angst, die ihn jetzt in die Einsamkeit treibt. Er flüchtet auf eigene Faust weiter und entscheidet sich so auch gegen Begleitung, gegen Unterstützung. Und sein Weg führt ihn hinab von den bekannten Pfaden, auf denen er unterwegs war, hinein in die Wildnis, tiefer in die Wüste hinein. Wildnis, Steppe, Wüste. Die Hebräer haben dafür das Wort Midbar. Es ist ein Raum, der augenscheinlich nicht für Leben steht, nicht für blühendes Leben steht. Und in der Wüste trennt sich Elia dann von seinem alten Denken. Und das fand ich sehr interessant, weil da bin ich an einem Versteil so, der hat mich irgendwie gepackt, hängen geblieben, über den ich so noch nicht nachgedacht hatte. Aber der Elia hat ja dann in der Wüste eine Selbsterkenntnis, dass er sagt, es ist genug, Herr, nimm mir doch das Leben. Das ist das eine. Aber dann sagt er, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und das fand ich hochinteressant, denn ich meine, was hat Elia denn vorher gedacht? Wie hat er denn vorher auf sein Leben geblickt und über sich gedacht? Hat er gedacht, ich bin ein starker, leistungsfähiger, gottesfürchtiger Prophet? Einer, der die Dinge besser im Griff hat als seine Vorgänger? Jetzt erkennt er, ich bin nicht besser wörtlich als meine Väter. Elia versteht jetzt an diesem Punkt, dass er es eben nicht besser hinkriegt als andere. Für ihn ist das eigene Leben ja wirklich unattraktiv geworden. Hat er sich vorher für groß und stark gehalten, muss er jetzt einer Wahrheit ins Auge sehen, die heißt: Ich bin genauso schwach wie die Menschen vor mir. Und ich meine, was hat Elia erlebt? Er hat wundersame Versorgung erlebt. Die Raben haben ihn gespeist, eine Witwe hat ihn aufgenommen, er hat gesehen, wie ein Kind geheilt wurde. Also er hat ja mit Gott viel erlebt, aber er kommt jetzt an den Punkt, wo er merkt, nein, ich bin einfach nicht besser und genauso schwach wie die Väter zuvor. Und lebensmüde schläft Elia jetzt ein. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf: Steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, er hörte den Engel, der zu ihm sprach: Steh auf und iss. Und als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf: frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Ich glaube, diese drei Verse sagen uns sehr viel über uns Menschen und noch mehr über den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Handlungsunfähigkeit, unsere Passivität, unsere Schwachheit halten Gott nicht davon ab, zu handeln und aktiv zu werden. Denn wenn man sich den Text genau anguckt, dann fällt auf, Elia wird berührt. Elia ist passiv. Elia hat nicht konkret um Hilfe gebeten. Er war nur überfordert und ist lebensmüde eingeschlafen. Aktiv ist ein Engel. Später im Text heißt es wörtlich Maleach Adonai, also der Engel des Herrn, der ihn berührt, der ihn anrührt. Hört mal, von wem die Aktion hier ausgeht. Der zu ihm sagt, Kum Echol, zwei hebräische Worte. Mehr sagt der Engel nicht. Er sagt nur, Kum Echol, steh auf und iss. Das ist ja keine komplexe Theologie, die der schwache Elia hier bekommt, sondern er bekommt diese ganz einfache Aufforderung. Und ich meine, diese Aufforderung, steh auf und iss, das ist für mich gar nicht das Besondere oder das eigentliche Wunder. Aber das Wunder ist, dass neben seinem Kopf, der noch voll ist mit Sorgen, mit seiner Panik, mit seinen Ängsten, mit seinen Enttäuschungen über das Leben, dass dort neben seinem Kopf etwas liegt. Denn das hat Elia nicht selbst gemacht. Dort liegt Röstbrot und ein Krug mit Wasser. Und dem voraus geht eine Berührung. Und das finde ich hochinteressant. Wenn Gott uns berührt, dann bleibt es nicht bei einer Berührung, sondern Gott stellt uns auch immer bereit, was wir zum Leben brauchen. Gott berührt und stellt bereit Röstbrot und einen Krug mit Wasser. Es ist etwas, was Elia nicht gemacht hat, was er nicht aus eigener Kraft jetzt macht, sondern was Gott vorbereitet neben seinem sorgenschweren Kopf. Und deshalb möchte ich als Jesus-Nachfolger darauf vertrauen, dass er mich berührt, aber mir auch alles bereitstellt, was ich für mein Leben, für meinen Dienst brauche. Und da ist mir auch nochmal so, für mich nochmal so bewusst geworden, was heißt denn christlicher Glaube? Was ist das christlicher Glaube? Christlicher Glaube ist eine Einladung, das zu nehmen, was schon da ist. Schaut euch das Beispiel Elia an. In Elias Schwäche, da wo er passiv ist, darf er nehmen, was Gott bereitstellt. Und den Plan, wie es für Elia weitergeht, den hatte er doch, er hatte doch gar keinen sinnvollen Lebensentwurf mehr. Für ihn war doch klar, er möchte sterben. Er hat doch gar kein klares Denken mehr gehabt. Aber diesen Plan, wie es für ihn weitergehen soll, den hat der Herr schon. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir handlungsunfähig sind oder passiv sein sollen. Natürlich sind wir handlungsfähig. Ja, wir haben auch eine große Verantwortung für uns, für unsere Kinder, für die Gesellschaft, in der wir leben, für diese Erde, für diese Schöpfung. Wir tragen Verantwortung und sind auch handlungsfähig. Aber ich glaube, wir dürfen uns da auch ganz ehrlich eingestehen, diese Grenzerfahrung, wo wir sagen, es ist genug, ich kann nicht mehr, die kommen und die gehören auch dazu. Und das gehört zu unserer Begrenztheit hier auf der Erde. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, das Wissen um die eigene Schwachheit, um die eigene Begrenztheit und die Abhängigkeit von Gott, und anderen Menschen hat für mich mehr mit geistlicher Reife zu tun, als Menschen, die mir vorleben, dass sie alles im Griff und unter Kontrolle haben. Es ist für mich auch nicht attraktiv. Geistliche Reife hat doch nichts mit Kontrolle und Perfektionismus zu tun. Geistliche Reife ist ein Vertrauen auf Vers 6. Geistliche Reife heißt, darauf zu vertrauen, dass neben meinem brummenden Schädel Gott etwas für mich bereitlegt. Und dass Gott auch das Maß kennt, was ich brauche, an Hilfe und Unterstützung. Man kann über so vieles in der Bibel hinweglesen. Und für mich war das auch eine schöne Zeit, mich so intensiv mit diesen Versen beschäftigen zu können. Und es ist ja schon ein bisschen irritierend, wenn man dann liest, er legt sich wieder hin und schläft. Und der Engel kommt dann noch ein zweites Mal und muss ihn noch ein zweites Mal wecken und sagt ihm aber im Grunde genommen das Gleiche. Und da kann man fragen, ja, warum kommt denn der Engel ein zweites Mal? Ich kann euch nur sagen, was ich glaube, weil das Maß ist, was Elia an Stärkung braucht. Weil Gott weiß, Elia braucht jetzt eben genau das, in der Menge braucht er diese Stärkung. Und es kann bei dir, das kann bei mir natürlich ein ganz anderes Maß sein. Es geht ja auch hier um Elia, aber irgendwie auch um uns. Ich glaube, dass wir in unserem Alltag, weil darum geht es ja, wir wollen ja Jesus nicht nur hier am Sonntag nachfolgen oder in unserem Hauskreis, sondern es geht ja darum, auf der Arbeit, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir in den Tag reingehen, die ganzen Begegnungen. Darum geht es ja, da Jesus auch nachzufolgen. Und ich glaube, dass wir im Alltag, ich nenne das mal so, so habe ich das formuliert, einfache Gottesbegegnungen brauchen. Und ich glaube, dass diese einfachen Gottesbegegnungen da zustande kommen, wo wir unserer Schwachheit, wo wir unserer Angst ins Auge sehen. Weil ich bin jetzt ganz ehrlich, du hast eben am Anfang in der Moderation dieser Dreiklang, ne? Jesus ist der Herr, Jesus ist der Mittelpunkt, wo willst du mir begegnen? Hey, ich kann das auch mal mitnehmen in die neue Woche und ich kann das mal ausprobieren, aber ich sage es euch einfach ganz ehrlich, wie es ist. Also vor 14 Tagen oder 3 Wochen bin ich sonntags morgens aufgestanden, die Kinder waren schon wach, meine Frau war auch schon wach und ich habe mich einfach nur gefragt, boah, wie schaffe ich heute diesen Tag? Also da hatte ich jetzt nicht irgendwie so gleich Jesus auf dem Schirm und da war auch nicht viel Ermutigung. Wir sind dann trotzdem zum Gottesdienst gefahren und ich hatte in diesem Gottesdienst auch eine Gottesbegegnung, nicht im Lobpreis, nicht in der Predigt, ich erzähle euch gleich, wo das war. Aber ich glaube, diese Gottesbegegnungen, die fangen erstmal da an, wo wir wirklich schwach sind, wo wir unsere Angst ins Auge sehen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, vielleicht einfach in der nächsten Woche da auch mal ein bisschen mutig zu sein, vielleicht einfach mal zu sagen, okay, ich öffne mich mal wieder, anstatt zu machen. Und das fängt ja im Kleinen an. Also ich kann mich ja entscheiden, ob ich in dieser Woche mal mit meiner Frau Christiane mal ein ehrliches Gespräch führe über das, wo ich mich schwach fühle, wo ich vielleicht auch Ängste habe. Oder du kannst dich ja mal auf die Suche machen nach einem Jochen. Jochen, so wie ich das neulich im Gottesdienst gemacht habe, es war ein blöder Morgen für mich. Und dann saß ich hier und dann setzte sich Jochen neben mich und da war für mich klar, wenn hier Abendmahl gefeiert wird und ich sage, Jochen, geh doch mal bitte mit mir da hinten im Bereich, ich muss dir mal was erzählen, es gibt was, das macht mir gerade richtig Angst, das macht mich richtig fertig, bete du mal für mich. Und da hat mich Jochen auch angerührt, hat die Hand auf meine Schulter gelegt und hat für mich gebetet. Und das hat mich sehr gestärkt. Und es war für mich eine Gottesbegegnung, wo ich gemerkt habe, hey, da kriege ich jetzt die Unterstützung, die ich brauche. Aber es ist natürlich schon auch ein bisschen auch eine Überwindung zu sagen, boah, da an der Stelle, da komme ich gerade alleine nicht weiter. Hast du da mal einen Moment für mich? Oder vielleicht gibt es auch einen Ort, der es dir möglich macht, deine Sorgen ganz direkt bei Jesus abzugeben, wo du deine Sorgen und Ängste mal so richtig frei rauslassen kannst, wie du sie im Kopf hast, wie du sie auf der Seele hast. Weil bei mir ist das zum Beispiel nicht so, dass ich, wenn ich nach Hause komme, ich koche mir dann keinen Räuberstee und setze mich auf ein gemütliches Sofa und mache noch so ein bisschen Musik an und dann schlage ich meine Bibel auf und dann, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe das große Glück, dass ich an der Schule die Schlüsselgewalt auch über die Turnhalle habe und wir haben bei uns in der Turnhalle haben wir so einen kleinen Kraftraum und mein Vater hat mir vor 2 Jahren zu Weihnachten ein Springseil geschenkt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber zum Beispiel, wenn ich mit meinem Springseil springe, ich kann während des Springens, ich kann Jesus alles sagen, was mich gerade so richtig angreift, was ich vielleicht auch Negatives erlebt habe. Und ich gehe da gestärkt raus. Und ich glaube, bei Leuten sind das unterschiedliche Orte. Der eine geht vielleicht gerne durch den Wald, setzt sich aufs Fahrrad, hält dann mal an und sagt Jesus, wo der Schuh drückt oder wo wirklich auch eine Angst ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Alltag einüben. Diese einfachen Gottesbegegnungen, wo wir ehrlich sein können vor ihm. Also ich denke, die biblischen Texte, die wir jetzt heute gehört haben, das sind ja nicht meine Gedanken, Paulus, Römer 8, der Geist Gottes steht uns dabei, wo wir selbst unfähig sind. Das ist eine Einladung. Die Elia-Erzählung, wo Gott der Handelnde ist. Das sollte uns Mut schenken, schwach und unperfekt auf seine Hilfe zu vertrauen. Wir können und müssen es nicht selber regeln, sondern wir dürfen das nehmen, was bereits da ist. Ich möchte beten. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft und für deine Stärke. Amen. Wir singen das Lied, Herr, ich komme zu dir.